Domradio Reisen.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Paul Hartmann. Im Advent und über die Weihnachtstage war es ja jetzt für den Dezember ungewöhnlich mild. Jetzt im Januar ist dann doch noch ein bisschen der Winter zu uns gekommen, aber seit einigen Tagen kann der sich nicht so richtig entscheiden, ob er jetzt bleiben oder wieder gehen möchte. Doch egal wie das Wetter ist, das ist auf jeden Fall kein Grund, nur zu Hause sitzen zu bleiben. Denn es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wohin man auch im Januar Ausflüge machen kann und reisen kann. Heute bei Domradio Reisen stellen wir Ihnen ein paar Ziele vor. Beim Stichwort Tirol denken wohl die allermeisten in dieser Jahreszeit vor allem ans Skifahren. Das ist ja auch in der Tat eine der Hauptattraktionen da, vor allem natürlich vor dieser imposanten Kulisse der Berge. Doch genau diese Berge lohnen auch noch einen ganz anderen Blick, nämlich den aus der Höhe. Und im Kaiserwinkel hat man im Januar auch noch genau die Gelegenheit dazu. Denn immer in der letzten Woche des Januars treffen sich im Kaiserwinkel Ballonfahrer, nämlich am Walchsee. Der liegt direkt in der Nähe der berühmten Festung Kufstein. Und als diese Ballons vor gut 10 Jahren das erste Mal in die Höhe gingen, da waren es nur gut eine Handvoll. Mittlerweile sind das aber richtig viele. Ungefähr 50 Heißluftballons gehen da jedes Jahr an den Start. Und auch Gäste können da mitfahren und Urlauber, die sich die Berge mal von oben ansehen wollen. Regine Heim hat das gemacht.
Carolus Thermen mit der Startnummer 15, soeben gestartet, Raum Günther.
Auf einer weiten Schneefläche zwischen dem Ort Walchsee und dem gleichnamigen See liegen riesige Ballonhüllen ausgebreitet, flach am Boden und werden mit Luft gefüllt. Dazu haben die Teams mächtige Ventilatoren mitgebracht. Ballonfahrer Rainer Moses.
Dann fangen wir an, die kalte Luft reinzublasen mit dem Propeller, sodass wir ungefähr knapp 3000 Kubikmeter kalte Luft dort reinbekommen. Und wenn der ziemlich gefüllt ist, dann fangen wir an, zusätzlich mit dem Brenner das Ganze halt anzuheizen, damit er sich dann aufrichten kann. Er bekommt dann immer größeren Auftrieb und irgendwann ist halt das ausgeglichen und er hebt ab.
Etliche Teams kommen von weit her, aus allen Teilen Deutschlands, Holland, Belgien und aus der Nachbarschaft sowieso. Denn im Winter fährt es sich besser, erklärt der Organisator Walter Seibel.
Im Sommer sieht man sozusagen die Flachländer eher nicht bei uns zu fahren, weil die Windverhältnisse in den Bergen doch anders sind. Das sind die Morgenwinde, die thermischen Effekte, die sind im Flachland nicht zugegeben, aber in den Bergen haben wir doch unterschiedliche Windverhältnisse. Da muss man doch ein bisschen geübt sein, dann, dass man das auch im Sommer fahren kann.
Und wenn überhaupt im Sommer, dann nur am ganz frühen Morgen oder abends kurz vor der Dämmerung. Im Winter gibt es keine solchen Einschränkungen. Nur hell muss es sein und die Wolken dürfen nicht zu tief hängen. Fast jeder Heißluftballon hat Gäste an Bord. Und ich steige in den Korb zu Mike Richter und Jens Großmann.
22, wer startbereit?
Ich start frei.
Derweil wird der Ballon mit ein paar Feuerstößen weiter angeheizt und fängt bald an zu zappeln.
Er hat schon so viel Temperatur in der Hülle, dass es sich jetzt immer leichter wird und sich langsam vom Boden löst.
Es geht aufwärts. Schnell gewinnt der Ballon an Höhe. Immer kleiner werdende Menschlein winken, das Dorf schrumpft bald auf Spielzeuggröße. Gerade das Läuten der Kirchenglocke ist noch zu hören. Dann wird es still. Nur das Fauchen des Brenners unterbricht ab und zu die Ruhe. Die Ballons verteilen sich über dem ganzen Tal und den angrenzenden Höhen. Bunte Farbkleckse am Himmelsblau oder vor weiß gezuckerten Felswänden. Manche Ballonfahrer wollen zum Chiemsee, andere haben Kufstein als Ziel. Obwohl beides in entgegengesetzter Richtung liegt und man den Ballon doch gar nicht steuern kann.
Tja, das ist eine ausgeklügelte Taktik. Man hat nur die Möglichkeiten, die Windschichten, die in verschiedenen Höhen variabel sind, in verschiedenen Richtungen gehen, dass man die ausnutzt und demzufolge eben in die Höhe geht, wo man dann eine Richtung hat, die man sich eben vorstellt, in die Richtung dann eben der Ballon fahren soll.
Übrigens ist es verpönt zu sagen, der Ballon fliegt. Nein, er fliegt nicht, er fährt. Das geht zurück auf die ersten Starts 1783, als die Brüder Montgolfier den Heißluftballon erfunden haben.
Man hat einfach früher gesagt, die Ballone fahren im Luftmeer, weil die bis dahin das mit den Flugzeugen noch gar nicht kannten und da nur zu den Vögeln gesagt haben, die fliegen. Und deswegen, wie die Kutsche übers Land fährt, haben die damals gesagt, der Ballon fährt im Luftmeer.
Na, jetzt haben wir einen leichten Wind, der uns Richtung Ost, leicht Richtung Nordost trägt. Und umso höher man geht, geht es dann ein bisschen weiter nach Süd, wenn man dann so etwa 3.000, 4.000 Meter hoch ist. Die Höhe, die wir jetzt aktuell haben, 1.500 Meter über Meeresspiegel.
Echt? Sieht gar nicht so hoch aus?
Nein, ne? Weil wir haben ja die Geländehöhe hier unten, das sind ja schon 600, 700 Meter. Alles, was in der Luftfahrt, die Höhen, die Angaben, bezieht sich auf Meeresspiegel.
Der Sachsenballon treibt gemächlich über dem Tal nach Osten, in Höhe etwa der benachbarten Bergspitzen. Es schaukelt nicht, kein Fahrtwind ist zu spüren, denn wir sind ja genauso schnell oder langsam wie der Wind.
Ja, vor uns waren es mal 10, jetzt sind es 7, 8 Knoten, das heißt so 20 Stundenkilometer machen wir etwa, ne? Egal, wie schnell man jetzt in dem Ballon sein würde, man merkt einfach die Geschwindigkeit nur, indem man eben einen Punkt unten am Boden fixiert und dann eben die Bewegung so daraus erkennen kann.
Im glitzernden Schnee ist ab und zu die Spur eines Tieres zu sehen. Sonst kommt keiner zu den eingeschneiten Almhütten weit oben. Wir sehen den Chiemsee in der Ferne und Salzburg. Kurz vor Salzburg nimmt der Pilot einen Luftzug nach Norden über einen Bergrücken, um im Alpenvorland einen günstigen Landeplatz zu finden.
Das ist jedes Mal aufs Neue das Abenteuer. Ja, wo das Auto natürlich im Winter gut rankommt, man muss ja mit dem Auto auch wieder wegkommen, dass man keinen Schaden macht. Natürlich ist es im Winter nicht so schlimm wie im Sommer bei den Bauern, wo man jetzt Anbauten hat, Getreide oder dergleichen. Auch eine Straße bietet sich manchmal an, wenn die nicht befahren ist. Wir schauen mal.
Es wird dann eine Punktlandung auf einer kleinen Straße neben zwei Gehöften. Die 3 Stunden Fahrt sind zu Ende. Schade, denn mich hat die Faszination gepackt. Der ewige Traum vom Fliegen. An einem Abend in der Ballonwoche, da wird gefeiert. Draußen, das Nachtglühen. Wir sehen etliche der großen Heißluftballons wieder, die tagsüber als winzige Punkte in den Himmel steigen. Sie schweben leuchtend über den Körben, bleiben allerdings am Boden. Und wenn die Gasbrenner im Takt des Wiener Walzers aufflammen, dann sieht es aus, als würden die Ballons tanzen.
Regine Heim hat es hoch hinaus geschafft bei der Ballonwoche im Kaiserwinkel. Die können Sie sich, wenn Sie dahin fahren wollen, auch noch angucken. In diesem Jahr ist die nämlich vom 23. bis zum 30. Januar. Und gedanklich bleiben wir jetzt auch noch ein bisschen im Kaiserwinkel, bleiben dabei aber dann gleich eher auf dem Boden. Domradio Reisen mit den schönsten Zielen für die kalte Jahreszeit. Und wir haben es eben schon gehört, wir sind gerade gedanklich im Kaiserwinkel in Tirol. Das ist ein Gebirgstal zwischen den Chiemgauer Alpen und dem Kaisergebirge. Und der Kaiserwinkel hat auch einer ganzen Region den Namen gegeben. Und hier im Kaiserwinkel, da liegen der Walchsee und die Festung Kufstein. Und die liegen direkt nebeneinander. Nur ein Gebirgsrücken trennt die beiden. Und diese ganze Landschaft um die Festung Kufstein und den Walchsee, den hat Regine Heim für uns erkundet.
Wieder zurück am Walchsee schwärmt der Tourismusobmann Gerd Erhatter vom Kaiserwinkel.
Das sind ja die nördlichen Kalkalpen, der Wilde und der Zahme Kaiser bilden das Kaisergebirge. Und davon abgeleitet ist diese Ecke hier, das ist dieses Plateau mit den 4 Orten Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss. Und die bilden dann den Kaiserwinkel. Wir liegen unglaublich zentral. Direkt im Dreieck praktisch, innerhalb einer Fahrstunde nach München, eine Fahrstunde nach Salzburg, eine Fahrstunde nach Innsbruck. Sportlich viele Möglichkeiten im Winter, Skifahren, Langlaufen. Gerade Schneeschuhwandern ist jetzt in den letzten Jahren zu einer Trendsportart geworden bei uns. Natürlich Bergwandern. Und auf der anderen Seite, wenn Sie heute gehört haben, dass in Tirol der Föhn bläst, da haben wir ganz oft das Glück, dass das Kaisergebirge die Barriere darstellt zum Föhn. Und wir eigentlich vom Föhn weitgehend verschont werden. An und für sich auch der Garant dafür, dass wir relativ sicher im Winter immer Schnee haben. Gerade jetzt die Loipen, auf die sind wir besonders stolz. Wir sind eigentlich neben dem Pillerseetal, also Hochfilzen traditionell, Seefeld, die dritte große Langlaufdestination in Tirol. Wir haben über 200 Kilometer zusammenhängend gespurte Loipen. Jeden Winter, den wir unseren Gästen anbieten können.
Das Tal in Ost-West-Richtung ist recht breit und dadurch schön sonnig. An den Nordhängen die Skipisten und im Tal die fast endlosen Loipen. Bestens präpariert, gut ausgeschildert, verschiedene Schwierigkeiten. Und wem der Rückweg zu weit ist, der fährt mit der Gästekarte kostenlos im Bus. Für einen sportfreien Tag bietet sich Kufstein an, 10 Kilometer Luftlinie vom Walchsee entfernt. Hoch über dem Inn thront die berühmte Festung.
Es war natürlich ein wichtiger Handelsweg
Es war eine ganz neuralgische Stelle, man hat hier einen tollen Überblick gehabt. Das Inntal war hier eng und man konnte hier also diesen Durchgang von der Burg aus sehr gut beschießen.
Die Festung Kufstein war nie Herrschersitz, sondern immer nur Grenzfeste. 1205 zum ersten Mal erwähnt, ging zwischen Bayern und Österreich hin und her, war Garnison und Gefängnis für Prominente. Burgdirektor Gottfried Preindl steigt mit uns in den wuchtigen Kaiserturm. Der heißt so, weil sich Kaiser Maximilian damit wohl ein Denkmal setzen wollte nach der Eroberung der Burg. Hinter 7 Meter dicken Mauern im obersten Stockwerk saßen die Gefangenen.
Es war damals das größte und gefürchtetste Staatsgefängnis in der Monarchie. Es ist damals alles eingesperrt worden, was andersdenkend war. Es waren Inhaftierte aus der Französischen Revolution, aber ganz bekannt heute noch ist das Gefängnis eigentlich auch, weil ein ungarischer Freiheitsheld, der Roger Schandor, hier oben inhaftiert war. Dieser Roger Schandor, eine Pilgerstätte vor allem für unsere ungarischen Gäste, ist so etwas wie ein Robin Hood. Also er hat den Reichen das Geld genommen, den Armen gegeben und er war auch nicht gerade zimperlich beim Umgang mit seinen Gegnern. Und er wurde eigentlich damals nicht exekutiert, weil man das Volk nicht aufbringen wollte. Man hat ihn daher hier inhaftiert und dann ist er wieder zurückgekommen, aber er ist nicht im Gefängnis gestorben, sondern letztlich in der Freiheit.
Die Festung konnte sich eine Weile selbst versorgen, hatte große Küche und Bäckerei und natürlich einen Brunnen. Dessen Schacht geht runter bis auf Innenhöhe. Und im Brunnenhaus steht ein riesiges Hamsterrad.
Mit diesem Rad hat man diese Kette bewegt und die Kübel mit dem Wasser heraufgeholt. In diesem Rad sind also die Soldaten, die da herum waren, gelaufen.
Die Soldaten, nicht die Gefangenen. Der Inn war schon seit Jahrhunderten auch Transportweg. Doch hoch in den Kaiserwinkel kam lange kein Fremder. Erst als man im späten 19. Jahrhundert begann, aus den großen Städten aufs Land zu fahren, im Sommer. Die Bauern mit ihrer kargen Viehwirtschaft freuten sich über extra Einnahmen.
Damit sie möglichst viele Gäste aufnehmen konnten, mussten dann oft die zahlreichen Kinder in den Keller oder in den Dachboden ausweichen, weil die Zeit war ja sehr kurz. Hauptsächlich waren die Sommerfrischler im Juli, August und bis Mitte September da zu finden. Im Winter gab es im Walchsee damals ja noch kaum Tourismus. Walchsee war im Winter kaum erreichbar.
Die Gemeinden wirken auch jetzt noch dörflich, auch wenn Scheunen und Ställe umgebaut wurden zu Pensionen und Ferienwohnungen. Uralte Post- und Gasthöfe sind familiäre Hotels geworden. Doch daneben gibt es noch Pferdeställe, Kuhbauern und Käsereien. Mitten im Ort Walchsee stellt Thomas Fischbacher Bergkäse her. Aus Heumilch.
Ja, Heumilch ist die reinste Milch, oder? Das heißt, die Landwirte verwenden keine Silo- oder Gärfutter für ihre Kühe. Und das gibt halt die besondere Heumilch dann. Sie ist also haltbarer, oder? In der Qualität hochwertiger, vor allem für Käse. Und im Geschmack merkt man schon, oder? Weil Silomilch hat ja von Haus aus einen leichten Silo-Geschmack.
Aber sein Bergkäse aus Heumilch, der schmeckt. Ab und zu findet sich auch ein Haus von 1900 etwa, das aus dem Dorfbild heraussticht. Denn es kamen auch Leute mit großem Geld.
Die ersten Gäste sind eigentlich aus dem Großraum München gekommen. Wie zum Beispiel, jetzt, wenn man da rausschaut, also zwischen den Ballons, diese gelbe Villa, das ist die sogenannte Sedlmeier-Villa. Die wurde von der Bierbrauer-Dynastie Sedlmeier in den 1890er Jahren gebaut, haben 1900 rum schon ein Schwimmbad im Haus gehabt. Also das war eine ganz elitäre Sache.
Nun ist das im Kaiserwinkel eher gemütlich als elitär, mehr naturnah als Party.
Der Kaiserwinkel hat also sowohl etwas für den Naturfreund als auch für den Kulturinteressierten. Vor Ort hat sich Regine Heim umgetan. Was den Winter ja von den anderen Jahreszeiten, vor allem von den wärmeren, unterscheidet, ist ja nicht unbedingt nur die Temperatur, sondern man kann das auch so ein bisschen in der Luft fühlen. Nämlich bei kaltem Wetter ist die Luft viel klarer, hat man oft das Gefühl, als an so einem richtig dunstigen Hochsommertag. Also eigentlich ganz passendes Wetter für einen Spaziergang oder eine Wanderung. Barbara Wiedermann hat da sogar einen ganz besonderen Spaziergang aufgetan, nämlich einen mystischen. Sie war im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich und dort hat sie eine Wanderung in Schneeschuhen mitgemacht und dabei so manche alte Geschichte erfahren.
Also da sieht man eine Spur vom Schneehasen, leicht zu erkennen, weil zwei Pfoten sind nebeneinander, zwei hintereinander. Die nebeneinander sind die Hinterfüße, die hintereinander die Vorderfüße. Und man sieht, der Schneehase lebt auf großem Fuß, weil er hat also ganz dicht behaarte Zehen und eine große Trittfläche, so wie wir die Schneeschuhe haben, damit er nicht einsinkt.
Schneeschuhe haben wir auch an, auch wenn ich damit nicht dem Fuchs davonlaufen könnte. Aber ich bin ja auch kein Schneehase, sondern mit Nationalparkranger Georg Ranig unterwegs, um die Natur abseits der Lifte und Skipisten im Nationalpark Hohe Tauern zu ergründen. Das Skigebiet um den Großglockner haben wir bereits hinter uns gelassen. Die Musik aus den Lautsprechern der Hütten ist verstummt. Atemlos sind wir nun selber auf unserem Weg durch die winterliche Naturlandschaft.
Und wir sind da jetzt unterwegs Richtung Wildruhegebiet, weil doch einmal so das Skigebiet auf dieser Seite und auf der hinteren Seite des Tales unberührt. Und da ist ein Wildruhegebiet, damit sich die Gams, Stormbeck, Schneehörn dann auch irgendwo zurückziehen können.
Im Rückzugsgebiet von Gams und Co. ist es schön still. Nur das knarzige Knirschen der Schneeschuhe begleitet uns. Bevor wir unseren Blick nach oben in die Bergwand richten, um Gämse oder Steinböcke zu entdecken, lernen wir aber erst einmal die Spuren im Schnee zu deuten. Hund oder Wildtier, welcher Städter kann das schon genau unterscheiden? Für den Naturpark-Ranger ist das natürlich keine Frage.
Also da sehen wir, da ist der Fuchs, der kommt da vom Bach herauf, weil das Wasser ist für einen Fuchs auch immer interessant. Da sucht er nach, wenn sich irgendwo ein Frosch versteckt oder sonst was. Und auch andere Tiere müssen ja Wasser trinken gehen. Und da passt er also in der Nacht drauf.
Feldstecher, Stativ, Rucksack, Filzhut. Unser Ranger ist gut ausgerüstet. Seit über 20 Jahren arbeitet er im Nationalpark Hohe Tauern, nachdem er seinen Bürojob an den Nagel gehängt hat. Verstehen kann ich das gut. Hier, wo die Maus noch echt ist und nicht mit dem Computer verbunden. Draußen sein und die Natur spüren, in der auch eine klitzekleine Feder eine Bedeutung hat.
Eine Feder.
Eine Feder, leicht braun. Mehr jetzt interessant. War sie von deinem Steinadler oder ist es ein Bartgeier? Der ist wahrscheinlich, hat der gerauft mit Raben oder irgendwas. Weil das sieht noch aus, als würde ihn das also gerupft. Und interessant ist das deshalb, weil wenn ich den jetzt in Bartgeier, in Knallseisen Michael gebe, der kann sie also untersuchen und dann weiß man, wenn sie zum Beispiel von einem Bartgeier wäre, welcher Vogel hier unterwegs ist. Den nehmen wir jetzt mit.
Die Feder wird zur weiteren Erforschung eingesteckt und weiter geht's auf unseren Schneeschuhen, die ein bisschen an altmodische Tennisschläger erinnern. Der Weg wird steiler und schmaler, unten rauscht ein Gebirgsfluss, schräg am Hang stehen Lärchen, die irgendwie komisch gewachsen sind. Ein Wanderer unserer Schneeschuhgruppe rutscht aus und fällt hin. Kein Wunder, meint der Ranger, denn wir überqueren gerade ein mystisches Glocknerfeld.
Diese alten Lärchen, die stehen schief und das ist ja doch ganz außergewöhnlich. Die Geomantisten haben gesagt, dass hier also eine Kraftlinie durchgeht, aber eine negative. Und die bewirkt, dass es die Bäume so zu Boden zieht. Da sind auch schon die Goldgräber vorbeigekommen.
Ob die Goldgräber gewusst haben, dass sie da auf einer negativen Kraftlinie waren? Bis 700 Jahre sind die mystischen Lärchen alt und natürlich besteht das schief gewachsene Grüppchen auch aus der magischen Zahl 7. Ins Großglocknergebiet passen solch mystische Geschichten und würzen so manche Bergwanderung. Ob man dran glaubt oder nicht, ist dabei ziemlich egal. Wir kommen jetzt an eine Brücke, die ich auch ohne Schneeschuhe nicht gerne überqueren würde.
Müssen wir jetzt hier über diese Brücke gehen?
Ja.
Oh. Geht sich schon aus? Geht sich schon aus? Naja.
Müssen wir. Denn auf der anderen Seite des rauschenden Gebirgsflüsschens kommen wir tiefer in die Wildruhezone. Und dort kraxeln die Gämse gerne in der Bergwand rum.
So, also da drüben auf der abgewehten Stelle, da sieht man eine Gams.
Wo?
Gleich über den Bäumen. Da, wo der abgewehte Rücken ist, wo der Rücken beginnt, sieht man den dunklen Fleck. Ja, momentan der einzige, aber ich nehme an, dass da sicher noch welche in der Umgebung sind. Weil der Gams ist ja nicht der typische Einzelgänger, sondern das sind ja eigentlich in Gruppen.
Jetzt geht die nach rechts rüber, guckt.
Die haben uns jetzt gehört. Und das ist jetzt auch ein typisches Verhalten. Die sehen, wir sind zum Bach übergegangen. Normalerweise die meisten gehen oben hinein. Und die sehen uns da beim Bach und das macht sie schon nervös. Man sieht, sie flüchten nicht, aber sie fangen an zum Gehen.
Es wird neblig am Bergmassiv des großen Fleißtals. Die Wolken hängen tief und lassen die hohen Bergwände verschwinden. Wetterumschwung in den Bergen. Plötzlich durchbricht ein Adler die Wolkendecke und zieht mit weiten Schwingen seine Kreise. Ein großartiger Anblick, wenn er nur nicht auf der Suche nach einem schmackhaften Schneehasen oder einem Gämslein wäre.
Und das ist eigentlich ein sicheres Zeichen, dass also eine Schlechtwetterfront kommt, wenn der Adler am Mittag so seine Kreise zieht. Also das heißt, er ist auch schon ein bisschen nervös, er will heute noch was finden, weil wenn dann ein Nebel einfällt und so, dann ist für ihn die Jagd ja auch viel schwieriger. Er ist also da recht aktiv heute. Das schaut aus, der Wetterbericht wird recht haben und wir werden Schnee bekommen.
Da, wo der Adler kreist, da hat sich auch Barbara Wiedemann die Schneeschuhe untergeschnallt. Und abseits von Liften und Skihängen im Nationalpark Hohe Tauern die Natur für uns erlebt. Domradio Reisen und wir reisen heute durch den Winter. Und da kann man sich ja durchaus die Frage stellen, was macht so ein Skilehrer eigentlich im Ruhestand? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abwegig, aber die Antwort ist es fast genauso ein bisschen. Zum Beispiel Schnitzen. Warum auch nicht? In den Bergen ist ja Holz viel zu haben. Und so einen gibt es zum Beispiel in Radstadt. Das ist etwa eine Stunde entfernt von Salzburg. Radstadt ist eine der kleinsten Städte Österreichs. Und genau da gibt es so einen Skilehrer im Ruhestand. Oder bei ihm muss man dann natürlich eher sagen Unruhestand, der seine Langeweile mit Schnitzereien therapiert. Tobias Fricke hat ihn besucht.
Die Werkstatt von Josef Habersatter ist nur mit einem Allradfahrzeug oder Schneeketten erreichbar. Eine Skiabfahrt führt an seinem Anwesen vorbei. Vor vielen Jahren hat hier eine Sennerin den Winter verbracht. Dicker Schnee lastet auf der handgeschnitzten Regenrinne.
Ich mache nur das, was ich kann. Ich habe einen relativen Zulauf. Das heißt, sagen wir Weihnachten, Adventmärkte, da kann ich gar nicht genug machen, muss ich ehrlich sagen. Man muss dann schauen, dass der Preis stimmt. Und dann sagt er, okay, ich nehme das mit.
Sauschneid-Sepp nennt hier jeder den 63-jährigen Skilehrer. Der Name kommt von der Straße Sauschneid, an der er wohnt. Aber hier oben auf 1100 Metern, dort ist seine Holzwerkstatt. Die Spezialität des Sauschneid-Sepp, das Schnitzen von handtellergroßen Bäumchen aus dem hochalpinen Zirbelkieferholz.
Wie kann ich mich motivieren, wenn es mir mal nicht so gut geht? Und das ist schon, ich würde sagen, geht schon Richtung Therapie. Wenn du sowas magst, aus einem Holzstück irgendwas rausschneidest, was wegschleifst und plötzlich kommst du dann drauf, mit dem kann man was anfangen.
Der Sauschneid-Sepp hat nach seinem oft wilden Leben als gut aussehender Skilehrer hier oben viel nachgedacht. Was mache ich mit meiner vielen Zeit? Was ist der Sinn des Lebens? Manchmal gehen seine Gedanken in die Tiefenpsychologie.
Und ich gehe natürlich vom Holz auf die Menschen. Ich meine, da kann man jetzt denken, was man will. Aber es gibt oft Menschen, und man denkt, der ist wirklich minderwertig oder sonst was. Aber wenn man das wegtut, dann irgendwas bleibt immer. Also ich sage, es gibt kein schlechtes Holz, es gibt keinen schlechten Menschen auf der Welt. Irgendeinen Sinn hat er.
Drei Standbeine hat sich Sepp aufgebaut. Bauer, Schnitzer und manchmal geht der Senior sogar noch als Skilehrer auf die Piste. So wie mit uns am nächsten Tag. In der Gondelbahn erzählt er über das Skigebiet, das er seit über 40 Jahren kennt.
Wir fahren jetzt ungefähr von 800 Meter rauf auf 1700. Also ist ein schöner Höhenunterschied. Und wie gesagt, es ist ein sehr sicheres Skigebiet von den Lawinen her. Es ist im Wald geschützt. Also bei Schlechtwetter ideal, bei Schönwetter sowieso kein Problem. Und zum Skikurs machen für die Kinder ideal.
Auf dem Gipfel angekommen ist sein erster Gang in eine Skihütte. Nicht zum Einkehren, sondern dort übergibt er seine Sauschneid-Sepp-Bäumchen zu dekorativen Werbezwecken.
Ich habe was mitgenommen, schau her.
Ma.
Ein neues aus meiner Kreation.
Im Übrigen hat der Sauschneid-Sepp in der Region überall seine Spuren hinterlassen. In Skihütten, Ausflugslokalen und Tankstellen stößt man auf seine handgemachten Bäumchen. Draußen auf der Piste fasziniert eher der Blick auf Radstadt.
Ist eine historische Stadt, wird irgendwann einmal 800 Jahre. Ist einerseits Tourismus mit 5000 Betten, Landwirtschaft, über 100 Bauern und Wirtschaft, also 240, 50 Gewerbebetriebe. Relativ nahe an der Autobahn, Zugverbindung. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und das kommt uns auch zugute.
Da Sepp aber grundsätzlich nichts Unsinniges tut, hat er sich vorgenommen, nicht einfach bloß mit uns Ski zu fahren, sondern uns einen richtigen Privatkurs zu geben.
So nach vorne. Und dann stehe ich gesund am Ski. Das heißt, wenn jemand Kreuzschmerzen haben sollte, dann kann passieren, dass die verschwinden.
Wir erfahren von ihm alles über das Carven, dem Fahren auf der Skikante. Und Carven heißt nichts anderes als Schnitzen. Damit schließt sich der Kreis zu seiner anderen großen Leidenschaft neben dem Skifahren, zu seinen Holzschnitzereien. Bei der Fahrt im Sessellift geht's philosophisch weiter.
Also wie gesagt, das ist für mich einer der schönsten Hänge, speziell da links, wo wir jetzt hinschauen, zum Üben. Das habe ich gelernt von der Sennerin auf der Alm drum. Dann habe ich die Kühe gefunden, da war ich 14 Jahre, dann hat sie gesagt, du musst ja da hingehen, wo sie sind. Das heißt, die Kühe gehen von ihrer Sicht aus immer richtig, du gehst falsch. Ich muss die Übung da machen, wo das beste Gelände ist. Du musst das machen, was für dich passt.
Und nach über 3 Stunden haben wir nicht nur viel über das Familienskigebiet Radstadt gelernt, sondern haben auch sonst eine Menge vom Sauschneid-Sepp mitbekommen. Nicht zuletzt haben wir unseren Fahrstil verbessert.
So wie ich das bei euch jetzt sehe, habt ihr eine absolute Chance, in 1-2 Jahren Spitzenskifahrer zu werden. Wenn ich das sage.
Tobias Fricke war unterwegs auf den Pisten in Radstadt und hat einen ehemaligen Skilehrer besucht, der auch schnitzt.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und da begegnen wir heute der Musikerin Kitty Hoff. Die ist eine äußerst adrette Sängerin, die auf der Bühne auch schon mal Stepp tanzt, zaubert oder die singende Säge spielt. In dieser Form ist das in Deutschland noch einmalig, zumal sie alle ihre Songs auch selber schreibt. Daniel Hauser stellt die Künstlerin und eins ihrer Lieder vor.
Allzu weit aus der Ferne kommt sie nicht, aber inmitten ihrer Wahlheimat Berlin klingt ihre Musik wie ein Paralleluniversum, wie aus einer anderen Welt. Die Musikerin Kitty Hoff ist in einem kleinen Dorf bei Münster geboren worden, von vornherein sehr gefördert von den Eltern mit 4 Jahren Klavierunterricht, Geige kam noch dazu und mit dem Vater durfte sie später zusammen im Kammerchor singen. Kitty fing an, eigene Liederabende zu geben, holte sich den Sieg bei Jugend musiziert und dann ging's nach Wien. Eigentlich wollte sie Musical-Darstellerin werden, hat die Ausbildung dazu auch in Essen an der Folkwang Musikhochschule noch fortgesetzt. Aber am Ende war ihr dann doch irgendwie alles zu berechnend und vorhersehbar. Sie zog nach Berlin und gründete ihre eigene Band Forêt Noire, Schwarzwald. Stilistisch zwischen Frankreich, den USA und Brasilien, Chanson, Swing, Bossa Nova, wohlbemerkt alles mit deutschen Texten. Das bescherte ihr als erster weiblicher Künstlerin einen Vertrag beim renommierten Jazzlabel Blue Note. Kitty Hoff sammelte weiter fleißig Preise, das Goethe-Institut schickte sie auf Reisen und nun beschreibt sie eine Frau vor einem Café im Winter. Geheimnisvoll, stilvoll, besinnlich, Kitty Hoff.
Wenn es draußen so kalt und uselig ist, dann will man ja auch gerne mal was drinnen machen. Was bietet sich da mehr an als zum Beispiel ein Besuch im Museum? Und das vielleicht mal nicht in der Heimat, sondern in der Ferne. Wer zum Beispiel um diese Jahreszeit ins Appenzeller Land in die Schweiz fährt und dort das Brauchtumsmuseum in Urnäsch besucht, der erfährt nicht nur etwas von dem Leben auf dem Land im Sommer, vom Almauftrieb und Almabtrieb, das kennt man ja mit bunt geschmückten Tieren, sondern er lernt auch sehr eindrucksvoll etwas vom Leben im Winter Appenzeller Land kennen. Dieses Brauchtumsmuseum, das liegt sogar direkt im Zentrum von Urnäsch, und zwar im ältesten Haus dieses Dorfes. Bevor dieses Haus 1976 dieses Museum wurde, war es 400 Jahre lang ein Wohnhaus. In diesen niedrigen, verwinkelten Räumen, da wird vom alten Handwerk und all den besonderen Brauchtum des Appenzeller Landes erzählt. Zum Beispiel auch von den Kläusen im Winter.
Im Appenzeller Land sind es übers Jahr nicht nur die Kühe, Schafe und Ziegen, die durch das Tal läuten. Zu Silvester, im tiefen Dunkel des Jahreswechsels, tauchen merkwürdige Gestalten auf und auch sie haben schwere Schellen umhängen.
Das sind jetzt die Rollen, die man hört.
Vor ihnen, das sind die Silvesterkläuse. Es gibt dreierlei Arten, und zwar die schöne Silvesterkläuse und die Naturkläuse, oder man sagt auch auf Mundart Schöwüste, oder dann die Wüstenkläuse. Das ist 3 Gruppierungen, die wir hier haben.
Das ist für den auswärtigen Besucher nicht unkompliziert. Im Brauchtumsmuseum Urnäsch aber kann man die Figuren in Lebensgröße studieren. Die schönen Kläuse in trachtenähnlichen Kostümen glänzen durch ihre üppigen Hüte oder Hauben. Überdimensionale Kunstwerke sind das, die zum Beispiel Szenen aus dem Alltag darstellen. Alle 3 Jahre werden die Hauben nach einem neuen Motto gebaut. Die Naturkläuse haben Umhänge und Hüte ganz aus Naturmaterialien, aus Blättern, Ästen, Moos, jedes Jahr aufwendig neu gestaltet, weil sie so vergänglich sind. Ein Motiv der 20 bis 30 Kilo schweren Kostüme ist die Verarbeitung des Holzes, der kostbarste Rohstoff im Appenzeller Land. Ebenso naturnah, aber weitaus furchteinflößender, als wären sie gerade dem dunklen Tannenwald entsprungen, kommen die wilden Kläuse daher mit den schrillen Masken. Alle drei Gruppen haben eins gemeinsam: sie sind zu Silvester unterwegs, gehen von Haus zu Haus.
Und wünschen das gute neue Jahr. Also sie wünschen eigentlich ein glückliches neues Jahr, und das machen sie von Haus zu Haus. Und dann, wenn sie zu einem Haus her, also wenn sie zum Haus marschieren oder springen teilweise, dann werden immer drei Naturjodel gesungen. Also das ist, Naturjodel ist ja ohne Text, und bei uns nennt man dies Zaure.
Entstanden ist dieser Brauch der Silvesterkläuse in früher Zeit um den Tag des Nikolaus herum, daher auch Kläuse. Aber 1663 wurde der Brauch von der Kirche als unwürdig verurteilt und deshalb auf die Zeit nach Weihnachten verschoben. Und weil im Appenzeller Land sich die Protestanten lange gegen den gregorianischen Kalender wehrten und weiter nach dem alten julianischen rechneten, gehen die Silvesterkläuse auch nochmal am 18. Januar von Haus zu Haus. Das ist auch heute noch so. Bald nach den Kläusen feiert man auch im Appenzeller Land die Fasnacht. Alle zwei, drei Jahre bereichert um einen merkwürdigen Umzug. In traditionellen Kostümen wird von Waldarbeitern, Herolden und Förstern ein mächtiger Baumstamm durchs Land gefahren, der Bloch. Zum Frühlingsbeginn leuchten dann am Funkensonntag die Feuer auf den Höhen des Landes. Und schon wird es wieder Mai, der Sommer kommt und die Alpfahrt beginnt. Das Appenzeller Land ist reich an Brauchtum. Das Museum in Urnisch erzählt davon, hält es in Momentaufnahmen fest. Draußen auf dem Land ist dies Brauchtum lebendig, und auch junge Leute machen aus tiefer Überzeugung mit. Elke Kist ist das beste Beispiel. Sie kam vor 20 Jahren aus Holland her, mittlerweile Expertin fürs Brauchtum.
Also ich finde es bewundernswert, dass man so Traditionen weiterleben kann in einer Echtheit, in einer bewussten Lebendigkeit. Bewussten Lebendigkeit finde ich unglaublich. Also.
Und dann oben irgendwo in einer der verwinkelten Stuben steht ein kleines buntes Himmelbett. Es erzählt vom langen, anstrengenden, aber auch reichen Leben hier im alten Holzhaus. Und der Besucher lernt erstmals, warum ein Himmelbett überhaupt einen Himmel hat.
Die Isolation war sehr schlecht. Also es war immer, das Holz war immer in Bewegung. Es ist immer Staub, sehr viel Staub runtergekommen. Darum hat man eigentlich ein Himmelbett quasi daraus gemacht.
Stefan Quielitz war im Brauchtumsmuseum in Urnisch im Appenzeller Land in der Schweiz. Und wir verlassen jetzt gleich so ein bisschen die Bergkulisse und widmen uns bei Domradio Reisen dem Meer. Im Winter locken nicht nur die Berge, sondern auch das Meer, nämlich zum Beispiel die Ostsee. Nach dem Trubel im Sommer und den Urlaubern, die um die Weihnachtszeit oder über den Jahreswechsel da waren, ist es an der pommerschen Küste jetzt relativ ruhig. Das heißt, man hat den Luxus, die Strände zum Beispiel fast ganz für sich alleine zu haben. Und auch ein Zimmer zu finden, was ja im Sommer oder halt über Feiertage ein großes Problem ist, ist im Moment überhaupt kein Ding. Nämlich, da hat sich unsere Kollegin Regina Heim auch umgetan. Die hat nämlich mal diese ruhige Winterstimmung auf dem Dars eingefangen. Der Dars, das ist der mittlere Teil einer Halbinsel, die Fischland Dars-Zingst heißt und östlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Und das in Vorpommern liegt, das hört man den Leuten vor Ort auch an.
Dei Botten grüßt mi Dach für Dach, ein Rauschen ist in Ruhe, ich höre so gierenden Wellenschlag, ist Balsam für mi Uhr.
Wenn sich ein paar Gäste im Dars-Museum in Prerow eingefunden haben, sich aufwärmen, am Kamin Kaffee oder Schokolade trinken, dann liest Doris Pagel gerne vor, was ihre Großmutter einst in ein Schulheft geschrieben hat.
Das Schönste ist der Ostseestrand. Fellfreude hat jeden bringt. Ich grüße die Mien live Heimatland, so spreckt ein Darser Kind.
Ein paar Enten und Schwäne schaukeln gemächlich in den sanften Wellen. Auf dem Geländer der Seebrücke hocken Möwen, kleine schneeweiße Möwen, andere sind groß, dick und grau. Ich möchte Möwenkino haben und werfe ein paar Bröckchen in die Luft. Sofort bin ich umringt von zeternden Vögeln. Die fangen im Sturzflug die Brotkrümel, berühren mich mit ihren Flügelspitzen, machen sogar Männchen vor mir in der Luft. Wenn es ein paar Tage so richtig knackig kalt ist, dann friert auch die Ostsee zu, zumindest in Ufernähe. Zunächst schwabbert grisseliges Eis, ähnlich wie das im Cocktailglas, auf dem flachen Wasser. Und wenn dann zum Frost noch ein kräftiger, auflandiger Wind bläst, dann werfen die Wellen das grisselige Eis auf den Strand und türmen einen langen, mehr oder weniger hohen Wall auf. Der sieht aus wie eine gefrorene Welle. In manchen Jahren allerdings, bei ruhiger See, kann sich auch eine geschlossene Eisdecke bilden, die weit aufs Wasser rausreicht und erst zum Winterende aufbricht. Später türmen dann Wind und Wellen die Schollen am Ufer auf. Überhaupt Wind und Wellen. Unermüdlich tragen sie Sand ab, schleppen ihn weiter und lagern ihn wieder an. So verändern sie den Dars. Ja, sie haben ihn überhaupt erst zu dem gemacht, was er ist, eine Halbinsel. Im Darswald verweist eine Tafel auf die Grenze von Alt-Dars und Neu-Dars. Und wer den ausgedehnten Darswald in Nord-Süd-Richtung durchwandert, der kreuzt immer wieder quer verlaufende Wälle. Das war mal Strand. Im alten Leuchtturm an der Nordwestspitze verschafft das Naturium Aufklärung.
Der Alt-Dars ist eine ehemalige Insel in der Freien Ostsee, durch Näherungen jetzt verbunden mit dem Festland. Und an diesem Alt-Dars, an dieser einzigen Insel, schüttet das Meer seit 2000 Jahren beständig nach Norden hin Sand vor. Und das passiert vor allen Dingen bei großen Sturmfluten. Da werden Strandwälle aufgebaut, dahinter Strandseen. Und dieser Neudars ist also eine für die Ostsee wirklich nahezu einmalige Konstruktion, ein Bauwerk des Meeres aus vielen, vielen hintereinander gelegenen Strandwellen aufgebaut. Und diese Küstendynamik, dieses beständige Vorbauen, dieses Neudars, das funktioniert also auch heute noch.
In nur 2000 Jahren hat das Meer den Dars um 7 Kilometer nach Norden erweitert. Und oben vorm Turm sieht man, wie der Haken nach Norden immer länger wird. Von Sturmfluten berichtet auch das Dars-Museum in Prerow. Obwohl es ja in der Ostsee richtige Ebbe und Flut gar nicht gibt, der Begriff Sturmflut also nicht stimmt.
Eigentlich heißt es Sturmhochwasser, weil also diese Flut erzeugt wird durch unterschiedliche Windrichtungen. Wenn der Westwind ist, dann wird das Wasser weggedrückt vom Strand, staut sich dann oben am finnischen Meerbusen, läuft aber immer durch das Gefälle von der Nordsee wieder nach. Wenn dann das angestaute Wasser mit veränderter Windrichtung Nordost wieder zurückgedrückt wird, ja, dann steigt das Wasser unheimlich schnell, kann nicht so schnell abfließen in die Nordsee und dann ist es passiert. Dann ist die Sturmflut da.
Winterzeit ist auch Bernsteinzeit und Leute wie Henry Engels freuen sich über einen ordentlichen Wintersturm.
Also man muss Windstärke 11, 12 haben, dass die See sich richtig aufwühlt und dann wird er im Prinzip aus der Erde ausgespült. Ne? Also wir finden Steine, wo richtig noch Modder dran ist. Wenn richtig Sturm ist, dann wühlt die See das alles auf und dann hat man Muscheln, kleine Krebse, Fische, tote Fische und so weiter. Und die Möwen, die sehen ganz genau, aha, da kommt jetzt das ganze Zeug an. Dann springen die mit aller Gewalt ins Wasser rein, holen sich das alles raus. Und wenn wir an Land stehen und sehen die Möwen da hinten kreisen, dann wissen wir ganz genau, aha, da hinten kommt der Bernstein.
Dann wartet Henry Engels weit rein ins Wasser und fischt mit großen Keschern den Seetang. Der Sturm Kyrill zum Beispiel hatte ihm 10 Kilo gebracht. 2 Wassereimer voll Bernstein, große Brocken. Das war sein bester Fang. Stolz zeigt er einen Bernstein so groß wie ein Brot. Dieser bleibt, wie er ist. Andere verarbeitet er zu Schmuck. Ja, auch die Kullerketten, weil die nun mal gekauft werden. Doch viel lieber ist ihm,
dass man den Stein in der Urform lässt. Der Stein ist dann so, wie er gefunden ist, nur poliert. Einfach nur eine Holzfassung drauf. Das passt irgendwie zusammen, weil das alles beides Natur. Muss nicht immer Wunder wie gefasst sein und oder in Facettenschliff und all so ein Schnulli, weil es überall zu kaufen gibt. Ich finde das Naturmäßige viel schöner. So, ich dreh mal eine Runde, ja?
Mit einer kleinen Schleifmaschine schleift er von einem Bernstein die dunkle Kruste ab. Der Bernstein scheint ziemlich weich zu sein.
Ja, man kann das vielleicht so vergleichen mit Kunststoff. Ne? So, das ist jetzt grob auf der Maschine geschliffen. Ich habe den jetzt mal eine Seite nur angeschliffen, dass man so schön reingucken kann. Das ist so das Faszinierende Man sieht ja wirklich erst nach dem Polieren, was da wirklich drin ist und welche Farben da rauskommen. Ne?
Also vorher hat er so eine Kruste ungefähr so wie ein Brötchen, ne?
Genau. Und die muss man runterschleifen, ne? Sonst ist da nichts zu erkennen.
Auch am Strand kann man nach einem ordentlichen Sturm Bernstein finden. In dem Geschlinge aus Seetang, das die Wellen auf den Strand geworfen haben. Nur Winter muss es sein, denn je kälter das Wasser, umso besser schwimmt der Bernstein.
Also ich habe es ja noch nie geschafft, einen Bernstein zu finden, aber vielleicht haben Sie ja irgendwann mehr Glück. Zum Beispiel auf dem Dars. Regine Heim war für uns da. Was man so beim Thema Winter ja immer so ein bisschen im Kopf hat, sind ja auch Schneehäuser, also Igloos. Haben Sie so einen schon mal gebaut? Also ich ja nicht, weil ich immer nicht wusste, wie das geht. Ich habe das immer nur gesehen, man schneidet da irgendwie was aus dem Schnee raus, keine Ahnung. Aber die Inuit oder die Eskimos, wie sie auch genannt werden, die haben ja traditionell immer in solchen Häusern aus Schnee und Eis gelebt. So einen zu bauen ist aber wirklich nicht einfach, das müssen auch Inuit lernen. Und wie das geht, das hat sich Jens Nöller von einer Spezialistin erklären lassen.
Der Eskimo-Mann und die Eskimo-Frau stehen mit ihrem Hundeschlitten im Schnee und es wird dunkel. Da bauen sie ein Haus aus Schnee, weil zum Bauen sonst nichts da ist.
Würde man jetzt einfach Mauern aufstellen, viereckige Blöcke schneiden, dann hat man einfach kein Dach. Die Idee mit der Kuppel ist natürlich da eine ganz tolle technische Erfindung gewesen. Das heißt, das Haus ist immer rund, also ich lege das Ganze erstmal rund an und dann arbeite ich spiralförmig mich nach oben.
Veronika Gramer vom Münchner Museum für Völkerkunde, das hat eine der weltbesten Sammlungen über die Völker am Nordpol überhaupt. Die Blöcke aus gepresstem Schnee sind raffiniert zugeschnitten, damit sich die Wand nach innen wölbt.
Der erste Block wird einfach abgeschrägt. Der Block ist aber nicht nur seitlich abgeschrägt, sondern er muss nach unten hin auch abgeschrägt werden, sodass er auf jeder Seite dann auch Halt findet und dann die Kuppel bilden kann.
Von einer Tür ist bisher noch nicht die Rede gewesen. Das liegt daran, dass das Iglu noch keine Tür hat.
Die Tür immer am Schluss. Das heißt, einer baut innen, einer baut außen. Und derjenige, der den Schlussstein von innen eingefügt hat, schneidet sich dann ein Loch.
Licht machen Eskimos mit Tranlampen, die brennen mit natürlichem Öl, sie rußen und stinken und geben nicht sehr viel Licht.
Was man öfter gemacht hat, wenn man länger an einem Ort geblieben ist und auch dementsprechend ein größeres Haus gebaut hat, man hat ein Fenster eingebaut, und zwar aus Süßwassereis.
Für ein Haus aus Schnee sind Iglos ziemlich warm. In der Polarnacht kann es drinnen durchaus mal 40 Grad wärmer sein als draußen.
Warm ist immer relativ. Wir haben immer 0 Grad, nie mehr, weil sonst würde der Schnee natürlich schmelzen. Was die Eskimo tun, wenn sie merken, dass es zu warm wird, sie nehmen einfach einen Stab und machen ein Loch in die Decke.
Zwei richtige Eskimos haben ein Iglu in 2 Stunden fertig. Alle anderen müssen tapfer üben. Viel Spaß!
Oder Architekt sein. Ich würde das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber Jens Nöller hat es probiert, ein Iglu zu bauen. Aber bis das in unseren Breiten geht, da muss es aber noch ein bisschen mehr schneien. Egal ob wandern, schnitzen, ein Iglu bauen oder ins Museum, zu Hause oder in der Ferne. Auch der Winter bietet viele Möglichkeiten, mal rauszukommen. So winterlich wird es bei uns auch in der nächsten Woche. Dann geht es aber nicht zu Fuß durch die Kälte, sondern mal ganz gemütlich und vor allem warm mit dem Zug. Damit sind wir auch schon am Ende von Domradio Reisen. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Paul Hartmann. Haben Sie noch einen schönen Tag.